Also ich würde keine Blutwerte optimieren, sondern ich würde halt versuchen, Blutwerte als Fenster in ein Haus irgendwie eher zu sehen. Und je nachdem, was ich messe, kann ich halt in unterschiedliche Räume reingucken. Und klar kann es mal Sinn ergeben, das Fenster irgendwie sauber zu machen, wenn das total verdreckt ist. Aber ich würde jetzt halt nicht sagen, es ist besser, halt 20 Fenster in einem Raum zu haben irgendwie. So.
Wie heißt es so schön? Blut ist dicker als Wasser und sagt mehr über deine Fitness aus, als du vielleicht denkst. In dieser Folge sprechen wir über die wichtigsten Blutwerte für LäuferInnen und darüber, was dein Körper dir zwischen den Zeilen deiner Laborwerte eigentlich sagen will. Unser Gast ist Timo Osterhaus. Er ist Arzt und Leiter der Medletics Academy und hat den Spiegel-Bestseller Der Blutwerte-Code geschrieben. Er verrät, welche Blutwerte du kennen solltest, wenn du ambitioniert trainierst und wie insbesondere Eisen, Vitamin D und der Hormonspiegel deine Leistung und Regeneration beeinflussen. Was du außerdem über Ernährung, Mikronährstoffe und sinnvolle Supplements wissen musst, um Defizite im Blutbild auszugleichen, hörst du gleich. Ich bin dein Host Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Timo, endlich hat's geklappt. Ich darf dich hier bei uns im Achilles Running Podcast begrüßen. Wie geht's dir?
Du, alles bestens. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin fleißig an Inhalten heute dran für unsere neue Nährstoffausbildung. Deswegen viel zu tun. Mhm. Und deswegen haben wir ja auch den Termin schon ein paar Mal hin und her verschieben müssen. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung und auch fürs flexibel sein, sage ich mal so.
Ja, nee, sehr, sehr gerne. Ich meine, das Thema Terminfindung ist immer was. Das kriegen die Leute natürlich hinter den oder vor den Kulissen nicht mit. Aber Leute, das ist immer ein Struggle mit der Terminfindung von beiden Seiten, weil wir sind natürlich alle sehr busy. Aber deswegen appreciate ich es umso mehr, dass du heute als Experte hier bist. Hattest du heute oder die Woche, war die schon sportlich bei dir aktiv? Konntest du schon ein bisschen trainieren?
Ja, tatsächlich ist bei mir, also sind die Wochen eigentlich immer recht aktiv, was so die Bewegung und die sportliche Geschichte angeht. Ich habe letztes Jahr im Mai den ersten Triathlon gemacht, olympische cool. Distanz. Und für mich war vorher Ausdauertraining so ein, nennen wir mal, ein schwarzer Teil meines Lebens vielleicht so ein bisschen. Also ich habe sehr wenig Ausdauertraining gemacht tatsächlich. Aber als wir irgendwann im Education-Team bei uns in der Akademie mehr so in dieses ganze Thema Longevity, VO2 Max und sowas eingetaucht sind, konnte ich es dann irgendwann aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht auch nicht mehr leugnen, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist. Ich komme eigentlich so aus dieser Krafttrainings-Ecke viel mehr. Mhm. Früher in Europakader, im American Football zum Teil mit athletisch betreut und trainiert. Und da primär wirklich diese ganze Krafttrainings-Ecke mit betreut, aus dem Strength-Coach-Sicht quasi eher. Und was habe ich diese Woche schon gemacht? Ich war zweimal auf dem Rad, ich war laufen und ich habe vorgestern Oberkörper trainiert.
Ach, perfekt. Also wirklich alles abgedeckt, was wichtig ist, was wir hier natürlich auch immer predigen. Weil obwohl wir natürlich ein Ausdauer-Podcast sind, sprechen wir auch immer darüber, wie wichtig Kraft ist. Deswegen hast du die eine Seite gesehen und wir die andere Seite. Und wir versuchen natürlich beides zusammenzubringen hier. Aber schön, dass du auch jetzt Ausdauerbegeisterter bist.
Ja, ich glaube, ich muss immer noch so ein bisschen damit kämpfen. Mhm. Das ist schon so. Ich glaube, ich bin noch nicht annähernd da, wo ich sein könnte. Und das hat am Ende natürlich dann auch viel damit zu tun. Ich bin so aus dem Krafttraining gewohnt, dass ein Training richtig gut war, wenn man erschöpft und ausgelaugt und fertig ist. Und die meisten Trainingseinheiten beim Ausdauerbereich sind ja genau das Gegenteil. Richtig. Man hat oft das Gefühl, man hat halt sich ein bisschen bewegt und muss halt irgendwie anderthalb Stunden durchhalten, das monotone Gleiche zu machen. Deswegen, ich bin sehr froh, wenn das Wetter jetzt wieder besser wird und ich mit dem Rad raus kann und nicht die ganze Zeit auf der Rolle quasi meine Kilometer abstrampel, weil mir das einfach deutlich mehr Spaß macht.
Ja, das ist tatsächlich auch nichts für mich. Drinnen Ausdauertraining taugt mir gar nicht. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass das Wetter jetzt endlich wieder gut ist. Wir haben endlich das Schlimmste geschafft und können wieder draußen umhertollen. Deswegen. Safe. Ja, gut, gutes Stichwort. Wir sprechen heute ja über Blutwerte. Ich denke mal, viele LäuferInnen haben da sofort die Assoziation mit Eisen, weil das ja auch einer der größten und wichtigsten Blutwerte für uns LäuferInnen tatsächlich ist. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr, ne? Kann man das vielleicht grob eingrenzen, was alles zu Blutwerten zählt?
Ja, grob eingrenzen. Du bist gut. Also es gibt wahrscheinlich in Summe so 10.000 Blutwerte, wobei man natürlich nicht alle 10.000 jetzt messen würde, was natürlich keinen Sinn ergibt. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich in so, in Prioritäten kann man das vielleicht am besten irgendwie versuchen einzuteilen. Also die grundlegenden Basisdinge, die wahrscheinlich beim Hausarzt auch gemacht werden, wie ein kleines Blutbild, das reicht in der Regel aus. Die meisten Menschen und auch Sportler denken häufig, dass ein großes Blutbild dann deutlich besser ist, ist es aber tatsächlich nicht.
Ach.
Das große Blutbild hat halt einfach ein bisschen mehr Aussage über die weißen Blutkörperchen, aber keine Hormone, keine Organwerte, keine Entzündungswerte, auch kein Eisen. Das Einzige, was ich aus dem kleinen oder auch aus dem großen Blutbild lesen kann, ist, wie das Hämoglobin ist. Das ist natürlich ein super relevanter Stoff, der für Sportler, egal ob jetzt leistungsambitioniert oder auch gesundheitsambitioniert, relevant sind. Einfach aufgrund dessen, dass Hämoglobin der rote Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen ist und die letzten Endes oder das Hämoglobin federführend dafür verantwortlich ist, Sauerstoff zu transportieren. Und wir können jetzt nicht per se sagen, ein hohes Hämoglobin ist immer besser für jede Sportart. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass niedriges Hämoglobin auf jeden Fall mit einer niedrigeren Ausdauerkapazität korreliert und zusammenhängt. Und das ist ja so, wenn wir uns im Leistungssport das Doping anschauen, wird ja entweder durch Höhentraining jetzt normal oder auch durch die Spritze mit dem EPO irgendwie versucht, das Hämoglobin zu erhöhen, um einfach mehr Teilchen im System zu haben, die Sauerstoff binden können und ich dadurch länger beziehungsweise besser meinen Sauerstoff transportieren kann und dadurch einfach mir mehr Ausdauer verspreche. Und das ist wahrscheinlich so die absolute Basis, das kleine Blutbild zu haben, um zu wissen, wie ist das Hämoglobin und wie sind natürlich die anderen Blutbildzellen, also rote Blutkörperchen, weiße und die Blutplättchen, letzten Endes verteilt, wobei aber die roten Blutkörperchen wahrscheinlich für Sportler das Relevanteste hier sind. Mhm. Und dann kommt so alles on top und das ist schwierig irgendwie einzuteilen, aufgrund dessen, dass das, also Medizin ist natürlich ein sehr individuelles Thema, aber wenn ich irgendwie nur so 5, 6 Sachen für spezifische Sportler jetzt nehmen könnte, dann wäre auf jeden Fall dieses Eisenthema ganz vorne mit dabei, wobei ich hier nicht Eisen messen würde, sondern ich würde das Ferritin messen. Ferritin ist so der Eisenspeicher. Eisen direkt im Blut zu messen, ergibt tatsächlich sehr wenig Sinn aus wissenschaftlicher Sicht, ja. Aufgrund dessen, dass das total abhängig ist von erstens der Nahrungsaufnahme, von Stress, aber auch von regenerativen Prozessen. Das heißt, ich kann über Nahrungsmittel beispielsweise am Tag davor viel Haferflocken, viel Fleisch und Co. essen und dann ist mein Eisenwert im Blut einfach deutlich höher und repräsentiert aber eigentlich nicht meinen Speicher. Und dafür muss ich das Ferritin bestimmen. Und beim Ferritin ist es tatsächlich so, dass Frauen deutlich häufiger an Eisenmangel leiden als Männer, wobei ich aus der Erfahrung jetzt sagen würde, dass auch mittlerweile mehr Männer zunehmend ein Problem bekommen, aufgrund dessen, dass wir natürlich irgendwo immer mehr, was ja jetzt keine per se schlechte Sache ist, aber diesen vegetarisch-veganen Lifestyle, der vermeintlich gesund sein soll. Ich will ja gar nicht sagen, das ist nicht gesund. Wenn man genau weiß, wie das geht, kann man sich sicher sehr gut vegetarisch oder auch vegan ernähren. Ist aber komplizierter, als es die meisten Leute denken für den Anfang, weil es halt nicht nur bedeutet, auf Fleisch zu verzichten, sondern eben auf Dinge zurückzugreifen, die B12 und Eisen und Co. deutlich mehr als Nährstoffe beinhalten, als das halt die normale vegetarische oder vegane Ernährung so tut. Und am Ende des Tages führen diese Ernährungsthemen oder können diese Ernährungsthemen dazu führen, dass wir halt häufiger einen Eisenmangel haben. Und das sehen wir dann auch aus der Erfahrung in den Blutwerten. Nicht nur, dass Frauen hier deutlich häufiger betroffen sind, weil sie natürlich die Periode haben und über die Periode Blut verlieren. Und Blut hat halt sehr viel Eisen bzw. Hämoglobin auch enthalten. Und dadurch verlieren wir bzw. verlieren Frauen häufiger natürlich einfach das Ferritin, das Eisen. Und wenn man dann auch noch Sportler oder Sportlerin ist, dann verbraucht man natürlich on top auch noch mehr und gleichzeitig ist auch der Bedarf auch nochmal höher.
Richtig.
Weil ich brauche Eisen, um Hämoglobin produzieren zu können. Deswegen hängen diese Dinge einfach direkt miteinander zusammen. Und hier wären wahrscheinlich so ganz gute Werte bei Frauen irgendwie sowas um die 100, 150, bei Männern auch irgendwie sowas 120 bis 150. Die Erfahrung zeigt aber klar, dass Ferritin eher so meistens bei 20, 30, 40, 50 liegt im Blut. Und das ist auf jeden Fall ein Problemthema dann.
Ja, finde ich gut, dass du da schon mal direkt ins Detail gegangen bist. Da würde ich auch gerne über ein paar andere Blutwerte nachher mit dir sprechen, wo du bestimmt auch nochmal guten Input geben kannst. Du hast jetzt eben angesprochen, es gibt das kleine und das große Blutbild, aber viele von den wichtigen Werten für uns SportlerInnen sind da ja nicht mit bei. Vielleicht erstmal ganz grob, kannst du uns einen Überblick geben über so andere gängige Testverfahren, mit denen man vielleicht noch mehr Blutwerte bestimmen kann, die für uns auch noch relevant sind, gerade jetzt für LäuferInnen?
Ja klar, also grundsätzlich, wie gesagt, schon Ferritin, sehr, sehr relevant. Was natürlich ein Wert ist, den ich zum Ferritin mit dazu bestimmen würde, ist das CRP, also das C-reaktive Protein ist einfach der gängigste Entzündungsmarker. Das Problem ist, wenn wir Entzündungen in unserem System haben, was ja bei Sportler und Sportlerinnen häufiger vorkommt, aufgrund dessen, dass Sport Stress macht und Stress macht eine Entzündung, was aber physiologisch ja gewollt ist in diesem Setting, kann es einfach dazu führen, dass wenn ich viele Entzündungen im System habe, dass mein Ferritinwert falsch hoch, also falsch positiv aussieht. Deswegen muss ich immer das CRP dazu messen. Bedeutet also praktisch, wenn mein CRP-Wert irgendwo unter 5 ist, dann ist das Ferritin aussagekräftig. Wenn der CRP-Wert irgendwo so bei 30, 40, 50 ist, dann ist das Ferritin tendenziell auch erhöht, weil das eben auch als Entzündungsmarker funktionieren kann im System. Deswegen wichtig, diese Sachen zusammenzumessen. Wenn man so ein bisschen von diesem Eisenthema weggeht, man bleibt aber so in dieser Mikronährstoffbubble, dann wäre wahrscheinlich sehr relevant, das Magnesium noch zu messen. Magnesium hat sehr viel mit Regeneration und auch mit Schlaf am Ende zu tun. Auch hier sehen wir der Erfahrung nach, wobei man natürlich sagen muss, ich befinde mich natürlich auch in einer spezifischen Bubble von Menschen, die irgendwie chronische Probleme haben oder Menschen, die für ihre Performance bestmöglich arbeiten wollen. Und da sehen wir häufig auch einen Magnesiummangel. Ganz wichtig, diese Elemente wie Magnesium, Selen und Co. im Vollblut zu messen und nicht, wie sie standardmäßig im Serum gemessen werden, ganz wichtig. Selen habe ich gerade schon gesagt, auch das ist super relevant. Wenn man so ein bisschen von dieser Mikronährstoffbubble weggehen würde und man bleibt zwar in den Mikronährstoffen, aber man geht von diesen Mengenelementen weg, dann würde man wahrscheinlich bei den Vitaminen landen. Habe ich eben auch schon mal kurz angedeutet, dass B12 sehr relevant ist, gerade wenn wir uns die Ernährungsformen heutzutage anschauen, vegetarisch, vegan. Vitamin D, klar, ich glaube, das ist irgendwie klar heutzutage geworden. Ich hoffe zumindest, dass man darüber nicht mehr groß diskutieren muss, auch wenn man es mit dem einen oder anderen nach wie vor muss. Aber B12 ist sehr relevant. Hier würde ich das Holotranscobalamin messen. Das ist das aktive Korrelat des B12. Also auch das ist deutlich aussagekräftiger. Vitamin D, auch da gibt es ganz viele verschiedene. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich 1,5 Stunden drüber reden, welche verschiedenen Formen es gibt. Der Standardparameter des Vitamin D ist das 25 OH. Das ist das, was wir auch supplementieren, wenn wir das extern zu uns nehmen. Und wenn wir bei den Vitaminen mehr ins Detail gehen wollen würden, könnte man da sicher noch viel mehr messen, von B6 über B9, sprich Folsäure. Hängt dann aber wirklich auch wieder ein bisschen vom Individuum ab. Wie ernähren wir uns? Wie ist die sportliche Aktivität? Also ich glaube, wenn ich mich da auf 2 festlegen müsste, würde ich primär mit B12 und auch mit Vitamin D starten und dann wahrscheinlich Folsäure und dann wahrscheinlich am Ende das B6. Wenn man dann noch ein bisschen weitergeht, und das ist tatsächlich ein Bereich, von dem ich sagen würde, das ist gerade für Sportler, Sportlerinnen, aka Läufer und Läuferinnen, sehr, sehr, sehr relevant ist und wahrscheinlich mit einer der Parameter oder dieser Bereiche ist, die am meisten vernachlässigt werden, ist das ganze hormonelle System. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren viel zum Thema Red S gemacht oder Red X heutzutage. Also quasi dem relativen Energiedefizitsyndrom, was bei Sportlern, oder Red S ist ja letztendlich die Definition, dass das eben auch im Sport so ist. Dafür steht das S am Ende. Und das sehen wir bei Sportler und Sportlerinnen einfach sehr häufig, bei Frauen häufiger als bei Männern. Dass wir also auf der einen Seite zu viel Energie verbrauchen und gleichzeitig, oder auch nur eins von beiden, zu wenig Energie in Form von Makronährstoffen, Kalorien zu uns führen, was dann eben eine schlechte Diskrepanz mit sich bringt, nämlich einer relativen Energiedefizit. Und das kann sich auf fast alle Systeme des menschlichen Körpers auswirken, von Immunsystem über Knochengesundheit, über Leistung, über Laune, sprich depressive Episoden sind auch hier korrelativ zu beobachten. Also super spannendes Thema, was so in den letzten 5 Jahren immer deutlich mehr herausgekommen ist. Und hier könnte man nicht nur präventiv, sondern auch therapeutisch vorgehen, indem man halt wirklich hormonelle Systeme bei Sportlerinnen und Sportlern misst. Sprich, dass man hingeht und sagt, auf der einen Seite bilde ich mir mal die Schilddrüse ab über TSH, FT3 und FT4, gucke aber auch genauer in das Sexualhormonsystem, sprich, ich messe Östrogene, beziehungsweise in dem Fall würde ich Estradiol messen, also das E2 ist eines der Östrogene. Ich würde auf jeden Fall das Progesteron messen und mir anschauen, wie ist so das Verhältnis von Progesteron zum Estradiol, sollte im besten Fall so 1:10 sein. Also Estradiol sollte 10-mal so hoch sein wie das Östrogen. Und hier sehen wir eben auch häufig ein Problem, dass die Sexualhormonachse nicht richtig läuft, aufgrund dessen, dass der Körper sich in einem Energiedefizit befindet. Und dann haben wir eben gerade bei Läufer und Läuferinnen ein Thema mit Stressfrakturen wieder. Da hängt dann aber auch das Vitamin D wieder mit drin. Also es ist nicht selten, dass wir, ich habe einen Coach bei mir in der Akademie, Timo Tekolf heißt er, der hat ein großes Personal Training Studio hier in Köln. Der unterrichtet bei mir und wir haben letztens so einen Panel Talk über einen Patientenfall gemacht, wo jemand kam, es war eine Läuferin und die kam eigentlich mit Schmerzen im Fuß beim Laufen, also nichts Großes. Und am Ende stellte sich dann eigentlich heraus, dass die Hormone nicht richtig waren, ja, dass wir eben einen Red Ass hatten per se und es dann nur über die erhöhte Kalorienzufuhr, Sportreduktion und gleichzeitig Fokus auf Schlaf, dann auch die Schmerzen im Fuß irgendwann weggegangen sind.
Ach krass.
Und das ist am Ende was, man muss halt wirklich einfach gucken, dass man gerade bei solchen Menschen, die schon versuchen, den Fokus auf Gesundheit zu legen, auch breit zu schauen. Sprich, Estradiol, Progesteron und Testosteron und SHBG, das wären so die vier Sachen, die ich auf jeden Fall in diesem hormonellen Kontext messen würde, um auch einen Red S ausschließen zu wollen.
Ja. Das finde ich auch sehr spannend, weil gerade Hormone, habe ich auch den Eindruck, wird oft in dieser Diskussion so ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen lass uns da nachher auch gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht erstmal nochmal eine allgemeine Frage. Wenn man sich so Blutbilder anguckt von LäuferInnen, gibt es so typische Veränderungen, die auftreten durch Sport? Also gibt es da so, ja, doch vielleicht ja, Aspekte, die man häufig auch vielleicht sieht bei AusdauersportlerInnen?
Ja, gibt's absolut. Ich glaube, da sind zwei, die man federführend benennen kann. Das eine ist, also grundsätzlich sind das erstmal alles keine negativen Sachen, wenn man sie in diesem Kontext betrachtet. Wenn man den Kontext aber außen vor lässt, dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass ein Problem vorliegt. Also es sind zwei, eventuell drei Sachen, die ich vielleicht hervorheben würde. Das erste sind die Leberwerte. Sehen wir sehr häufig bei, nicht nur bei Ausdauerathleten und Athletinnen, sondern auch bei Kraftsportlern. Aber tendenziell bei Ausdauerathleten sehen wir das vermehrt, dass die Leberwerte erhöht sind. Woran das jetzt zu 100% liegt, kann ich wissenschaftlich nicht 100%ig sagen. Theorie dahinter ist eher, dass wir einen deutlich erhöhten Umsatz haben durch erhöhte Energieaufnahme, Energieverbrauch und die Leber deutlich mehr arbeiten muss und deswegen die Enzymprozesse in der Leber hochreguliert. Und diese Enzymprozesse messen wir als Leberwerte. Hier federführend sind die Transaminasen, sprich die GOT und die GPT, die wir bei Sportler und Sportlerinnen sehr häufig erhöht sehen. Ich glaube, ich habe noch nie, also selber, noch nie in der Referenz Leberwerte gehabt, sondern meine sind immer erhöht. Ich habe aber den Kontext und weiß, dass das per se bei mir einfach durch den Sport kommt. Ich habe einen Leber-Ultraschall machen lassen und gesehen, das sieht alles gut aus. Also von daher ist dann da totale Entwarnung. Wenn man aber den Kontext nicht betrachtet und man würde jetzt nur sehen, boah, die Leberwerte sind erhöht, die sind bei 60, 65, 70, würde man direkt irgendwie denken, okay, wir haben hier irgendwie ein Problem mit der Leber, haben wir aber in dem Kontext nicht. Deswegen ist es auch super unerlässlich, sich hinzusetzen und eben nicht zu sagen, wir machen irgendwie Laborkosmetik, gucken uns ein Labor an und interpretieren dann einfach die Werte. Mhm. Weil wenn wir den Kontext nicht haben, dann können wir eben gar nicht sagen, sind die Werte gut, sind sie das nicht, weil wir nicht wissen, wen haben wir einfach vor uns? Weil vom Prinzip her ist der Bedarf bei Menschen völlig unterschiedlich, ob ich einen Sportler, eine Sportlerin, einen Normalo, eine Frau, einen Mann, ein Kind oder vielleicht am Ende sogar auch einen chronisch Kranken habe. Und wenn ich diesen Kontext nicht habe, weiß ich gar nicht, wie die Werte wirklich sein sollen. Das ist so das Erste, die Leberwerte. Das Zweite, wo ich jetzt korrelativ sagen würde, das tritt wahrscheinlich häufiger bei Kraftsportlern auf, aber ich würde das jetzt nicht für Ausdauersportler oder Läufer ausschließen, das sind die Nierenwerte, sprich das Kreatinin vor allen Dingen. Kreatin ist ein Supplement, was super wissenschaftlich belegt ist von seiner Funktionalität und den Vorteilen, jetzt nicht nur für Kraftsportler, sondern auch für Ausdauersportler und auch für allgemeine Menschen, was jetzt nicht bedeutet, dass jeder sofort zu sich nehmen muss. Aber es hat eben wenig mit Doping oder Bodybuilding zu tun, nur noch, was man irgendwie vor 20 Jahren gedacht hat, man muss es mit Traubensaft trinken, damit es irgendwie richtig gut funktioniert. Und dieses Kreatin kann sich eben als Supplement auf den Kreatinin, also einfach ein IN am Wort hinten mehr dran, auswirken. Das kann aber theoretisch auch anders sein. Das muss nicht Kreatinsupplementation sein, sondern das kann auch tendenziell einfach erhöhte Muskelmasse sein, denn unsere Muskelmasse im System, wo Kreatin als Supplement auch andockt und an der Energieunterstützung oder Energiebereitstellung hilft, ist es so, dass wenn die Muskelmasse abgebaut wird oder das Kreatin in der Muskelmasse wird abgebaut, dann entsteht daraus Kreatinin und dieser Stoff wird durch unsere Niere aus dem Körper heraus transportiert und fast zum größten Teil 100% filtriert, also aus dem Körper ausgeschieden. Und den nehmen wir als Marker unter anderem für die Gesundheit der Niere. Das Problem ist nur, wenn ich als Sportler oder auch als jemand, der Kreatin supplementiert, einfach mehr Kreatinin im Körper produziere aufgrund erhöhter Muskelmasse oder auch Supplementation, dann passen die Referenzwerte natürlich überhaupt nicht für mich. Stimmt. Und dann sieht das so aus, als wäre die Niere kaputt. Deswegen bei Sportlern ganz wichtig, dass man nicht das Kreatinin bestimmt, sondern dass man das Cystatin C als Parameter misst. Und das sind wahrscheinlich so die zwei relevantesten Faktoren. Ein dritter vielleicht noch hinzu, der positiv ist, der also nicht negativ auffallen würde, wenn man den Kontext nicht hätte, ist, dass die Cholesterinwerte sehr stark, vor allem das ApoB oder das LDL sehr stark von Ausdauersport per se profitieren. Nicht nur, dass es die Erfahrung bei Sportlern zeigt, mit denen wir arbeiten, sondern ich kann auch von mir selber reden. Ich messe alle 4 bis 6 Monate riesig großes Blutbild. Und ich habe noch nie in den letzten 6 Jahren so positiv meine Cholesterinspiegel verändert, wie in der Vorbereitung auf den Triathlon.
Okay.
Und die Werte sind jetzt auch durch das Ausdauertraining so geblieben und nicht wieder zurück in die Werte gegangen, wie sie vor dem Triathlon gewesen sind.
Ja, mega. Das ist natürlich dann hier ein Positivbeispiel, wie es aussehen kann.
Ja, absolut.
Ja. Du hast gesagt, du misst alle paar Monate, ne? Mhm. Was würdest du vielleicht HobbysportlerInnen an der Stelle raten? Wie oft sollte man seine Blutwerte bestimmen lassen oder zumindest die konkret wichtigen?
Ich glaube, es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Erstmal, wie leistungsambitioniert macht man das Ganze? Und zweitens wahrscheinlich, wie viele Dinge verändert man auch in seinem Alltag? Weil wenn ich grundsätzlich dieselben Dinge dann fürs ganze Jahr weitermache, mein Trainingsload ist der gleiche, meine Kilometer pro Woche sind die gleichen, meine Ernährung bleibt gleich, ich verändere die Supplemente nicht und in meinem Lifestyle verändert sich nicht viel, dann ist es nicht notwendig, so häufig zu messen. Ich mache das halt, weil ich sehr viel experimentiere und Dinge versuche und es auch einfach spannend ist. Kostet aber jedes Mal bestimmt so zwischen 600 und 800 € alle 6 Monate. Ja. Ich würde aber grundsätzlich jedem empfehlen, egal ob Leistungssportler, Leistungssportlerin oder Normalo, ich würde einmal im Jahr auf jeden Fall Blutwerte messen. Sei jetzt mal dahingestellt, ob man immer für 800 € messen muss. Das, was am meisten Sinn ergibt, ist einmal wirklich groß zu messen. Und dann spezifisch wirklich jedes Jahr nachzumessen, so für 200 €. Das sind dann irgendwie 15 € theoretisch im Monat, wenn man es runterrechnen würde.
Ja, okay. Also es ist ein bisschen individuell, wie experimentierfreudig man auch ist, ne? Und ob man vielleicht gerade auch sich dann auf einmal auf einen sehr krassen Wettkampf vorbereitet oder so auf einen Ultralauf. Vielleicht macht es ja auch dann vorab in solchen Phasen besonders Sinn.
Ja, zum Beispiel, also ein gutes Beispiel, absolut. Gerade da, nur jetzt 2 Wochen vorher oder so, das wäre jetzt dann zu kurzfristig. Und ich würde vor allen Dingen nicht irgendwie 4 Wochen oder 2, 3 Wochen nach dem Ultra messen, sondern da würde ich wirklich mich hinsetzen. Ich habe nach dem Triathlon 3 Wochen gewartet, es war aber nur eine olympische Distanz, ist ja jetzt nicht super lang. Für mich war es sehr lang, aber ein bisschen Otto Normalo, der den Triathlon macht, ist das ja quasi die kürzeste Distanz nach der Sprintdistanz. Ich würde schon einen gewissen Anteil an Zeit danach warten. Sehr schwierig, sich da auf Daten zu beziehen. Deswegen berufe ich mich da immer auf die Erfahrung. Also bei kurzen Sachen wie jetzt der olympischen Distanz würde ich wahrscheinlich schon so knapp 2 Wochen warten. Wenn man jetzt einen Ultra gemacht hat oder einen kompletten Ironman, würde ich wahrscheinlich tendenziell eher irgendwie eine Woche länger warten, weil ich per se halt einfach viele Stoffwechselprodukte im System noch habe. Die Abfallprodukte sind durch diese hohen, exzessiven Load, den ich hatte in der Einheit dann oder in dem Wettkampf. Und ich habe halt auch deutlich höhere Entzündungsparameter und Co. Deswegen würde ich dem System schon erstmal noch ein bisschen Ruhe geben, das System wieder vernünftig auffüllen und dann würde ich halt messen, weil es ist halt nicht sonderlich auffällig, dass ich nach so einem extremen Rennen einen Mangel hätte. Also das ist ja das, warum die Menschen dann auch Regeneration brauchen, auch wieder mehr Essen und Co., um die Speicher eigentlich letzten Endes wieder aufzufüllen. Deswegen würde ich danach auf jeden Fall so 2 bis 3 Wochen warten.
Okay, also kann man daraus ja auch wieder schlussfolgern, eine hohe, also eine sehr hohe sportliche Leistung oder sowas wie eine Ausnahmesituation wie ein Marathon oder ein Ultra oder auch ein Triathlon, wenn man es nicht gewöhnt ist, verändert durchaus unsere Blutwerte, auch erstmal langfristig für ein paar Tage, Wochen.
Absolut. Okay. Absolut, definitiv. Ich glaube, dieser Satz oder diesen Zusatz, den du gemacht hast, wenn man es nicht gewöhnt ist, ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber hat jetzt irgendwie mehrere Male hintereinander in Rot gerade den Ironman hintereinander gemacht. Also das ist natürlich dann was anderes, wenn man das so gewohnt ist. Ganz wahrscheinlich nach dem zweiten Ironman nach dem zweiten Tag messen und das ist kein großer Unterschied zuvor. Aber für die allermeisten Menschen ist das natürlich keine Belastung, die man 100 Tage hintereinander irgendwie mal eben absolvieren kann. Und deswegen, gerade wenn das ungewohnt ist, würde ich auf jeden Fall abwarten.
Okay, na gut, ist ja schon mal ein guter Punkt an der Stelle, dass man, wenn man misst, es auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt tun sollte. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen tiefer in die Blutwerte einsteigen. Ich dachte, vielleicht wäre es interessant, uns mal Marker anzugucken, die vielleicht Aufschluss über unsere Regeneration geben. Hast du da vielleicht so ein paar Blutwerte, die man sich angucken könnte?
Also grundsätzlich, das ist eine super häufig gestellte Frage, es ist schwierig, so Marker für Regeneration festzumachen, weil vom Prinzip hat halt alles mit Regeneration zu tun. Also egal, welchen Marker du dir rausnimmst, wenn ich den in den absoluten Mangel treibe oder in viel zu hohe Werte treiben würde, würde das die Regeneration negativ beeinflussen. Ich glaube, es gibt natürlich so Dinge, die sich plakativer auf Regeneration auswirken. Da wären zum Beispiel hormonelle Systeme, die eine größere Auswirkung einfach haben kann, als das jetzt Dinge wie Selen zum Beispiel hat oder so. Mhm. Weil es einfach mehr in diesem Stoffwechsel am Ende wirkt und einfach mehr damit zu tun hat, weil wir natürlich unter anderem hormonelle Systeme, wie jetzt beispielsweise das Melatonin, brauchen, um unsere Einschlafzeit zu verkürzen, um zum Schlafen zu kommen. Bedeutet aber nicht, dass ich das Melatonin wirklich messen würde. Wenn ich nur so 2-3 Parameter rausnehmen könnte, die mit Regeneration am besten korrelieren und wir wirklich uns auf 2-3 festlegen wollen, ich sage aber bewusst dazu, eigentlich müsste man da jeden Blutwert nehmen, würde ich tatsächlich gar keinen Blutwert nehmen, sondern ich würde tatsächlich einen Speicheltest nehmen. Und das wäre wahrscheinlich ein Cortisol-Tagesprofil. Da geht es mir viel weniger um die absoluten Werte. Ich bin der Meinung, und das zeigt auch die Wissenschaft, dass Speichel schon nochmal nicht so der Goldstandard ist, wie es Blut ist. Wobei man jetzt in diesem expliziten Beispiel sagen muss, Cortisol im Blut zu messen, ist sehr fragwürdig, weil man da gar nicht genau weiß, welche Werte sind richtig gut und die auch wieder totalen Schwankungen unterliegen. Was wir aber wissen, ist, dass Cortisol und Melatonin unter anderem auch einer zirkadianen Rhythmik unterliegen. Das heißt, wir haben eigentlich morgens haben wir einen Hoch von Cortisol und dann geht das den ganzen Tag über immer weiter runter. Und für mich ist jetzt eigentlich nicht so ausschlaggebend, was nicht bedeutet, es ist gar nicht relevant, sondern es ist nur nicht so ausschlaggebend, wie hoch der Wert ist, sondern ich möchte eben genau diesen Verlauf haben. Ich möchte sehen, morgens habe ich einen Hoch und abends habe ich eben einen Tief. Das Melatonin verhält sich nämlich genau entgegengesetzt. Es hat morgens ein Tief und abends das Hoch. Das heißt, ich kann theoretisch über so eine Speichelmessung, die sehr einfach ist, ich könnte auch jemandem 6-mal am Tag Blut abnehmen, aber das ist halt in der Praxis nicht wirklich umsetzbar. Das heißt, ich habe so 6 Röhrchen, spuck da an 6 verschiedenen Tageszeitpunkten rein, morgens, dann 2 Stunden später und so weiter und so fort, bis ich dann 6 Stück voll habe, schicke das ins Labor und dann sehe ich eben diesen Verlauf. Und bei vielen Leuten ist dieser Verlauf eben nicht so, wie er sein soll, morgens hoch und abends niedrig, sondern morgens irgendwie so ein bisschen hoch, dann geht's runter, mittags ist ein totales Hoch, höher als morgens. Und die Leute berichten dann irgendwie totale Müdigkeit mittags, können aber abends irgendwie nicht ins Bett gehen und kommen nicht runter. Da gibt es total viele verschiedene Verläufe. Das ist aber was man gut für Regeneration auch nehmen könnte, weil wenn diese Kurve nachts oder abends nicht abflacht, dann kann ich halt auch nicht richtig regenerieren, weil ich halt auf jeden Fall ein Problem mit dem Schlaf bekommen werde. Das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall messen werde. Und da haben wir eben schon drüber geredet, ist dieses ganze Thema rund um Eisen. Aufgrund dessen, Eisen hat jetzt nicht per se mit der Regeneration zu tun, aber ich glaube, da muss man definieren, wie versteht man denn Regeneration? Weil Regeneration ist eigentlich am Ende ja nicht nur Schlaf, sondern das sind ja auch grundlegend Mikronährstoffspeicher, die ja auch mit Muskelregeneration jetzt zum Beispiel zu tun haben. Also könnte man jetzt auch über Magnesium und solche Dinge reden. Warum picke ich mir jetzt Eisen raus? Erstens, weil Eisen grundsätzlich ein häufiges Problem bei Sportler und Sportlerinnen ist. Wenn ich einen Eisenmangel habe, wirkt sich das auf meine Schilddrüse aus. Das heißt, Eisen ist somit einer der 4 Stoffe, die ich brauche, um meine Schilddrüsenhormone adäquat zu produzieren. Habe ich eben diesen Mangel, kann es durchaus sein, und das ist das, was wir häufig auch sehen, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion durch diesen Mangel provoziere, was wieder mit meinem Energiemanagement zusammenhängt. Und das bedeutet, sowohl der Eisenmangel als auch die potenzielle Schilddrüsenunterfunktion können dazu führen, dass ich den ganzen Tag gar nicht richtig aus dem Quark komme. Und das ist natürlich wieder was, da kann ich keine Leistung richtig abrufen. Ich kann aber dann auch wieder nicht richtig regenerieren und das bedingt sich halt auch wieder negativ gegenseitig. Und deswegen, wenn, würde ich wahrscheinlich diese zwei Sachen messen. Wenn ich eine dritte hinzufüge, weil wir eben drei gesagt haben, ein Wert, den wir noch gar nicht genannt haben, ist der Omega-3-Index. Sehen wir auch, dass der nicht nur wahrscheinlich bei über 70% der Menschen in Deutschland erniedrigt ist, sondern wir sehen das vor allen Dingen auch bei Sportlern und Sportlerinnen. Erstens auch da, wie eben beim Eisen, der Verbrauch ist erhöht. Und die meisten nehmen einfach zu wenig Omega-3 zu sich. Auch wenn viele jetzt heutzutage verstanden haben, dass Omega-3 als Supplement eine sehr gute Idee sein kann. Aber auch hier, wenn ich mit Supplementen arbeite, dann ist ja der Grundgedankengang hinter einer Supplementierung eigentlich eine optimale Versorgung für meine individuelle Situation. Ich kenne aber meine individuelle Situation nicht, wenn ich die Werte nicht vorher bestimme. Mhm. Und eigentlich muss ich immer erst messen, dann muss ich ein Supplement über eine bestimmte Zeit nehmen und dann muss ich wieder messen. So wie, weißt du, wenn ich meine beste Zeit auf 5 Kilometer machen will, dann laufe ich die, dann trainiere ich ja und dann laufe ich die wieder, um zu gucken, ob das Training halt angeschlagen hat. Ich sage ja nicht einfach, ich trainiere jetzt und gehe dann davon aus, dass meine Zeit besser geworden ist. Und das muss ich bei Blutwerten eigentlich auch machen, weil es kann durchaus sein, wenn du zwei Menschen nebeneinander stellst, die genau den gleichen Lifestyle haben, die genau das gleiche wiegen, also wirklich fast eineiige Zwillinge gefühlt. Die haben aber vielleicht ein anderes Mikrobiom und haben irgendwie schon so ein paar unterschiedliche Dinge im Leben, die man aber so auf den ersten Blick gar nicht erkennen würde. Kann es durchaus sein, wenn du beiden die gleiche Menge an Omega-3 oder auch Vitamin D, das kannst du für jedes Supplement, für jeden Nährstoff jetzt durchspielen, kann es durchaus sein, dass die eine Person viel mehr aufnimmt als die andere. Mhm. Und das würdest du nicht merken, wenn du dann nicht wieder nachmisst, um zu sehen, ob die Dinge da ankommen, wo sie halt hin sollen, nämlich ins Blut oder auch in die Organsysteme.
Ja, also einmal messen ist eigentlich keinmal.
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt schon ein Szenario. Deswegen gut, dass du das so provokativ sagst. Ich glaube, es gibt ein Szenario, wo man tatsächlich einmal messen könnte, was nicht das Optimum wäre. Aber wenn du es dir jetzt auch, ich bin kein Freund von immer nur diesen Theorien am Ende und wie ist es optimal. Die Frage ist ja auch, was kann man sich erlauben in der Praxis? Also wofür so ein Blutbild kostet 200, 300, 400, 500 Euro? Kann man das überhaupt machen? Also kann man messen für 400 Euro, dann supplementieren für 100, 150, 200 Euro und dann würde man ja nicht nochmal für 500 Euro messen, sondern man würde nur die Sachen messen, die halt vorher erniedrigt waren. Also sagen wir jetzt nochmal für 100 Euro. Das sind dann vielleicht in Summe 700 oder 800 Euro. Was ich jetzt halt auch machen könnte, und das ist so dieser eine Case, finde ich, wo man schon anders vorgehen kann. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte was für meine Gesundheit tun und ich möchte hier individuell meine Speicher auffüllen und das optimieren, ich kann mir das aber so nicht leisten. Dann finde ich schon, wenn man sich Dinge wie die nationalen Verzehrstudien und Co. in Deutschland anschaut, wo jetzt in den nächsten Monaten die neue rauskommt, die letzte ist von 2018, schon ein bisschen her. Hm. Und wir schauen uns auch so die Statistiken an von Omega-3 und Co., dann sehen wir, dass sehr viele Menschen einen Eisenmangel haben, sehr viele Menschen haben einen Omega-3-Mangel, viele Menschen haben einen Magnesiummangel. Und was man durchaus machen kann, wenn ich jetzt weiß, wir haben jemanden vor uns, der ist Sport oder ist eine Sportlerin, die ist mittleren Alters, so 25, und die ernährt sich aufgrund dessen, dass sie der Meinung ist, dass es viel gesünder ist, vegetarisch. Dann weiß ich, okay, die hat sehr wahrscheinlich einen Omega-3-Mangel, die hat sehr wahrscheinlich einen Eisenmangel und die hat sehr wahrscheinlich langfristig zumindest einen B12-Mangel. Was ich jetzt machen könnte, ist niedrig dosiert, also niedriger als ich es eigentlich dosieren würde, könnte ich hingehen und sagen, die nimmt jetzt 500 Milligramm bis 1000 Milligramm EPA und DHA, sprich Omega-3, die nimmt vielleicht 15 Milligramm Eisen jeden zweiten Tag, weil wir sehen, dass Eisensupplementation deutlich effizienter laut wissenschaftlichen Daten funktioniert, wenn wir es jeden zweiten Tag zu uns nehmen, hat was mit verschiedenen Systemen im Darm zu tun, die dadurch reguliert werden. Und ich gebe dir ein kleines bisschen B12. So, das könnte man machen und das macht man jetzt für 3 Monate und dann misst man mal nach. So, und jetzt habe ich das Szenario, die Werte sind entweder gut, dann weiß ich nicht richtig viel, weil kommt das jetzt durch die Supplementation oder nicht. Wenn der Wert zu niedrig ist, weiß ich, die Dosierung, die ich angewendet habe, ist zu niedrig. Wenn der Wert zu hoch ist, weiß ich, die Supplementation war wahrscheinlich entweder zu viel oder sie ist gar nicht notwendig bei der Person. Ich würde trotzdem Informationen da herausziehen können, die der Person helfen könnten. Ich gehe natürlich ein leichtes Risiko ein, wobei Hand aufs Herz, also das Risiko bei Nahrungsergänzungsmitteln ist ja total zu vernachlässigen eigentlich, weil ich würde es wahrscheinlich direkt merken. Und es gibt irgendwie bei Social Media und überall auch nur diese zwei Fronten, einen, die sagen so, Nahrungsergänzungsmittel wirken nicht, die bringen gar nichts, und die anderen, die sagen, die Nebenwirkung ist super hoch. Und da frage ich mich, also wie kann denn die Wirkung eigentlich gar nicht da sein, aber die Nebenwirkungen können super hoch sein. Also dann muss es ja wirken, wenn die Nebenwirkungen hoch sind. Und in diesen niedrigen Dosierungen ist die Nebenwirkungsrate extrem niedrig und die Wirkung kann aber doch präventiv schon da sein. Habe ich jetzt aber jemanden, der natürlich ganz spezifische Probleme hat. Also wenn diese 25-Jährige kommt und sagt, boah, ich bin Energiemangel, ich komme gar nicht mehr aus dem Bett, da will ich jetzt nicht so präventiv arbeiten. Ne? Und das ist auch wirklich eine Umgehungsmöglichkeit, um jemandem zu helfen, der sich das einfach nicht leisten kann. Aber es ist natürlich nicht optimal. Aber das Leben in der Praxis ist halt auch einfach nicht immer optimal. Ja. Das muss man halt sagen.
Richtig. Und auch da wäre es dann trotzdem aber wichtig, dass man eine Person hat, die das begleitet, oder?
Ja,
also, safe. Dass man sich nicht selber überlegt, ich nehme jetzt
absolut.
Das und das.
Also wir versuchen immer, ich habe ja auch das Buch Der blutweite Code geschrieben, wir versuchen immer, dass man schon irgendwie so das Wissen Endkunden, Sportlern, Sportlerinnen und Co. an die Hand geben kann, weil man ehrlicherweise sagen muss, unser System ist halt maximal überlastet. Mhm. Die meisten, also du wirst im Medizinstudium nicht ausgebildet für Leistungsoptimierung mit Blutwerten zu arbeiten. Das ist halt ein Studium für Krankheit. Das ist kein Studium für Gesundheit. Das muss man halt klar unterscheiden. Und ich will hier gar nicht gegen die Ärzteschaft schießen oder so, sondern ich sage nur, dass Ärzte sind Fachmänner oder Ärzte oder Ärztinnen sind Fachmänner oder Fachfrauen für Krankheit, aber nicht für Leistungsoptimierung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ich gehe halt auch nicht zum BMW-Händler und sage, ich hätte gern hier die neue A-Klasse von Mercedes. Da sagen die ja auch, ja, das haben wir nicht. Dann kannst du ja auch nicht rausgehen und sagen, oh, der BMW-Händler, der war schlecht. So, ja, klar, weil du suchst ja eigentlich was anderes. Und deswegen versuchen wir schon, Endkunden die Verantwortung für ihre Gesundheit wieder zurückzugeben, weil ich denke, dass sich nur so langfristig was in der Gesundheit der Menschen sowieso verändern wird. Man sollte eh nicht die Verantwortung seiner eigenen Gesundheit an irgendjemanden abgeben, der 10 Minuten Zeit hat. Das funktioniert gar nicht. Und ich glaube, wir würden so langfristig auch das System entlasten. Ist aber natürlich, wenn es um so individuelle Dinge geht, wie Leistungsoptimierung bei Blutwerten und Co., ist es komplizierter. Absolut, bin ich bei dir. Aber ich sehe häufig, und das ist jetzt nicht selten, sondern ich sehe wirklich häufig, Endkunden, die kein Medizin studiert haben, die sich mit Blutwertdiagnostik ganzheitlich betrachtet besser auskennen als Ärzte.
Ui, das war schon mal eine Aussage. Ja. Ich meine, klar, du bist dann natürlich auch in einer Bubble, die
absolut
sehr gesundheitsinteressiert ist, so wie bei uns auch. Unsere Community steht halt auf Gesundheit und Leistung und beließt sich dann natürlich. Deshalb haben wir da vielleicht auch das Glück, dass wir sehr wissbegierige Communities um uns herum haben. Ja.
Safe, das kann man jetzt natürlich nicht, wie du gerade auch gesagt hast, in der Bubble. Ich habe es, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt, so, wir befinden uns mega in der Bubble.
Ja.
Das kann man jetzt nicht auf den Otto-Normalverbraucher in Deutschland runterbrechen, neben dem man im Stadthaus sitzt, wenn man sich einen neuen Personalausweis beantragt. Das ist was anderes. Ne? Ja. Also gar nicht abwertend gemeint, sondern ich sage nur, das ist, also die Menschen haben unterschiedliche Ziele und das ist auch völlig in Ordnung so. Nur der Großteil der Menschen, die dann beim Arzt sitzen, sind halt auch nicht die, die sich gesundheitlich damit auseinandersetzen, die jetzt den Podcast hören, sondern das sind halt, dann ist dann die andere Gruppe oder die anderen Gruppen. Und ich glaube schon, dass wir da langfristig irgendwie ein Umdenken erzielen müssen, weil das System da einfach gar nicht hinterherkommt. Und du hast dann aber die Leute, die im System arbeiten, die sagen, ja, alles, was mit Gesundheit und Leistungsoptimierung zu tun, das ist halt Quatsch. Ja, die kennen halt auch nur die andere Seite. So, ja. Und das ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier die anderen Seiten auch hört und eben nicht sagt, so, weißt du, das ist so, du hast jetzt jemanden, der will irgendwie seine Zeit im Marathon irgendwie verbessern und irgendwie schneller werden. Und die Leute fangen dann an, über so subjektive Kleinigkeiten sich zu beschweren, sagen, ja, oh mein Gott, also mir geht's so schlecht, weil das und das. Und dann hast du auf der anderen Seite Leute, die sind halt wirklich richtig krank so.
Ja.
Aber trotzdem, im individuellen Kontext ist das Problem für die Person, die ihre Marathonzeit verbessern möchte, trotzdem ein großes Problem.
Ja, absolut.
Und hat trotzdem einen Leidensdruck. Und ich glaube, wer sind wir denn als Therapeuten, die das dann einordnen und sagen, der eine ist aber wichtiger als der andere. So ist es aber nicht. Ja, das ist bei Schmerz letzten Endes nicht anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da auch sehen, dass die andere Seite da ist und dass wir über Systeme wie Podcast und solche Dinge dazu beitragen, dass die Menschen mehr Wissen über Gesundheit erlangen und am Ende auch die Verantwortung eben wieder mehr zurückerlangen können.
Total. Da bin ich ganz bei dir. Hätte ich nicht schöner sagen können. Gutes Appell an der Stelle. Ja, dann lass uns doch vielleicht auch mal das Immunsystem angucken. Gibt es da Werte, die wir uns anschauen können? Weil, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das Immunsystem ist ja auch spielt eine große Rolle für die Leistung, für AusdauersportlerInnen, auch von KraftsportlerInnen natürlich. Gibt es da irgendwie so ein paar Marker, die man sich besonders ins Augenmerk nehmen kann?
Ja, das Immunsystem ist, glaube ich, so der komplexeste Bereich von all denen. Aufgrund dessen, dass man irgendwie im Immunsystem kann man irgendwie alles messen, aber irgendwie keine Aussage haben. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, gerade wenn ich mich mit Menschen, oder das sind jetzt auch die meisten Menschen, die zuhören, das sind wahrscheinlich gesunde Leute, Leute, die mit Leistung quasi nach vorne kommen wollen und die optimieren wollen und nicht Krankheiten behandeln wollen. Weil ich glaube, das ist ein großer Unterschied, gerade wenn man in so komplexe Systeme wie das Immunsystem schaut, da ist nach Krankheit zu schauen was ganz anderes als nach Leistung zu schauen. Grundsätzlich, was ist fürs Immunsystem für den leistungsorientierten Menschen relevant? Wahrscheinlich das ganze Thema rund um Entzündung. Wir haben es gerade eben schon gesagt, das CRP ist ein sehr relevanter Wert hier. Der Omega-3-Index wäre sehr, sehr, sehr relevant, weil der uns einfach jetzt nicht die sportliche Leistungsfähigkeit verbessert, aber der sich am Ende auf das Entzündungssystem auswirken kann und wir dadurch natürlich wieder mehr Kapazität für Regeneration und Co. haben. Klar, der hat auch Auswirkungen auf kardiovaskuläre Systeme und Co. Der Parameter, also der Omega-3-Index, sollte irgendwo so zwischen 8 und 11, 8 und 12 Prozent im besten Fall liegen. Wenn jetzt jemand hört und sagt, ja, also ich habe eine Hauterkrankung. Ja genau, das ist jetzt wieder ein spezifischer Kontext. Da wäre das wahrscheinlich dann wieder anders. Mhm. Aber wenn man sich die Daten anschaut, so Otto-Normalverbrauch und auch Sportler, irgendwas so zwischen 8 und 12 Prozent ist wahrscheinlich optimal. Auch wenn man auf die Supplementierung schaut. Also sollte das versuchen, in dem Bereich zu halten und so zu supplementieren, dass man diesen Blutwert in diese Range bekommt. Was haben wir sonst im Immunsystem? Naja, das Immunsystem braucht halt auch Mikronährstoffe. Dafür ist wieder Vitamin D und alle anderen Mengenelemente, wie gerade eben schon gesagt, also Selen, Magnesium, Kupfer und Co. einfach relevant, weil das ist quasi so ein bisschen wie, ist jetzt nicht wissenschaftlich formuliert, aber ist halt irgendwie so wie so Baustoffe am Ende des Systems, muss man sagen. Und beim Immunsystem kommt es halt einfach wirklich sehr viel darauf an, dass ich dem Immunsystem Zeit gebe zum Arbeiten. Und das passiert halt primär nachts. Und wenn ich halt nicht schlafe oder ich verkürze die Zeit, gibt ja so diese Bewegung von Menschen, die jünger sind als wir, die hochkommen und sagen, ich schlafe jede Nacht eine Stunde weniger, dann habe ich einen Tag in der Woche mehr. Ja. Das ist der beste Weg dann in die Depressionen irgendwann herein. Und natürlich auch in das Setting rein von rezidivierenden Infektionen, also wiederkehrenden Infektionen, Entzündungen und Co. Und ich muss dem System wirklich Zeit geben. Auch hier spielt wieder das ganze hormonelle System eine Rolle. Ich denke aber nicht, dass es für den leistungsambitionierten Sportler oder die Sportlerin relevant ist zu sagen, ich gucke jetzt mal ganz genau im Detail, wie mein Immunsystem funktioniert. Weil so genau kann ich das auch gar nicht gucken. Also das Einfachste, was ich da vielleicht machen könnte, um das noch zu erwähnen, und das hatten wir eben schon, das habe ich nicht explizit gesagt, aber das ist ein kleines Blutbild mit dabei, das sind die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Da kann ich sehen, ob die erhöht, erniedrigt sind. Ich kann bei akuten Infektionen Erhöhungen haben. Ich kann aber auch bei Menschen, die viel Sport machen, und das ist gerade bei Frauen häufig der Fall, dass die erniedrigte Leukozyten haben. Also ein bisschen unter der Referenz, und dann ist der Wert im roten Bereich, und dann kriegen immer alle Panik und sagen, mein Gott, das Immunsystem ist zu schwach und so. Ja, das passiert nun mal durch Sport. Sport ist ein Stressor. Ein Stressor drückt das Immunsystem. Und deswegen sagen wir ja auch, wenn man krank ist, nicht gerne noch mehr Sport machen, weil das Immunsystem muss sich quasi gerade darum kümmern, wieder gesund zu werden. Und deswegen das richtig plakativ zu messen. Ich kann natürlich ganz spezifisch fancy Sachen messen, wie Interleukine. Ich kann mit TNF-Alpha arbeiten, aber das ist halt für den Kontext, in dem wir uns gerade befinden, eigentlich total irrelevant, sogar fast eher noch fahrlässig, das dann alles zu messen, weil einen das total verunsichern würde am Ende und wir gar keine wirklichen, weder Erfahrungs- noch wissenschaftliche Daten dazu haben, wie diese Werte bei Sportlern und Sportlerinnen überhaupt sein sollten. Das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden, weil die Referenz, das ist einfach ein statistischer Marker, 95% der Menschen müssen in diese Referenz reinfallen. Das heißt, wenn man jetzt plakativ sagen würde, dass also wirklich rein theoretisch nur, ja, dass der Großteil der Menschen in Deutschland immer einen Eisenmangel hätten, dann würde der Referenzbereich, der jetzt gerade irgendwo so zwischen 20 und 300 sitzt, viel kleiner werden. weil 95% der Menschen müssen da reinfallen. Was aber natürlich auch Probleme mit sich bringt, weil wenn Menschen immer kränker werden, wird die Referenz immer größer, weil ja die Menschen, bei denen gemessen wird, dann die statistischen 95% bilden. Das heißt, der Referenzbereich sagt eben nicht, ob dieser Bereich gut ist oder schlecht ist. So, und das muss man ganz klar beherzigen. Es ist eher so ein Marker, der uns sagt, hey, in der Population, wenn wir uns das anschauen in Deutschland, sehen wir statistisch gesehen so und so viel Prozent befinden sich in dem Bereich. Und dann kann ich schnell, wenn ich als Arzt über die Werte gehe, kann ich sehen, ist hier irgendwo gravierende Unterschiede oder nicht. Ist aber, wenn ich eine individuelle Auswertung von Laborwerten mache, dann muss ich auch gucken, wie wirkt sich der eine Wert auf den anderen aus, wie sind die im Verhältnis zueinander. Da kann ich nicht nur gucken, ob es alles im grünen Bereich. Das ist deutlich aufwendiger.
Ja, also ich höre auch immer wieder raus, man braucht auf jeden Fall eine Person, die sich dann ein bisschen intensiver auch mit einem beschäftigt, wenn man sich dazu entscheidet, so ein Blutbild zu machen oder bestimmte Blutwerte sich anzugucken.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch mit einer der größten Angriffspunkte, den auch so Leute aus dem Medizinsektor mir gegenüber immer wieder anbringen, weil hast du dir sicher angeguckt vorher, wir haben eine Akademie, wo wir Leute genau daran ausbilden, die nicht nur für Ärzte ist, sondern weil ich halt ganz klar sage, dass wir überhaupt nicht genügend Ärzte haben, um Leute im Optimierung- und Leistungsbereich und auch in ganzheitlicher Gesundheit einfach betreuen zu können. Und deswegen sagen wir ganz klar, dass wir davon ausgehen, also das Team und ich, wir davon ausgehen, dass gerade Coaches, Trainer, Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen, Physiotherapeuten, Heilpraktiker und Co. sehr gut geeignet sind, um sich hinzusetzen und dieses Thema Blutdiagnostik zu verstehen, um nicht Krankheiten zu behandeln und zu heilen, sondern um Menschen eben, sei es präventiv, bestmöglich aufzustellen, um Menschen dabei zu unterstützen, wenn sie in ärztlicher Betreuung vielleicht sind, ihnen dabei aber zu helfen, wie kann man supplementieren. Das sind ja alles nicht verschreibungspflichtige Dinge, die man empfehlen kann. Und auch nochmal diesen Blick übers Ganze zu haben, weil die Ärzte sind halt meistens sehr spezialisiert, was super gut ist natürlich, aber was halt schwierig ist, wenn ich einen allgemeinen Blick und allgemeine Empfehlung für alles Mögliche haben möchte. Und deswegen bilden wir halt Leute genau darin aus und sind auch der Meinung, dass das langfristig wahrscheinlich uns hoffentlich dabei hilft, das Medizinsystem mehr und mehr zu entlasten und Menschen auch mehr dabei zu helfen, Gesundheit beizubehalten, statt Krankheit zu behandeln am Ende.
Ja, es wäre natürlich extrem wünschenswert, dass man da nur einen Schritt in die richtige Richtung macht. Ich finde es auf jeden Fall gut, natürlich den Leuten da irgendwie Tools an die eigene Hand zu geben. Weil wir, glaube ich, also viele LäuferInnen haben sicherlich schon mal die Erfahrung gemacht, beim Arzt oder bei der Ärztin zu sitzen mit einem Problem und dann in 10 Minuten maximal abgespeist worden zu sein, ohne wirklich eine Lösung dann am Ende gehabt zu haben, weil es halt dann doch so sportspezifisch vielleicht ist oder so eher dann in Richtung Leistungsoptimierung geht und gar nicht vielleicht ein Leiden in Anführungszeichen ist aus der Sicht der Person vor einem.
Ja, du, das meinte ich eben. Also was ist dann in den Fällen häufiger halt die Antwort? Ja, machen Sie mal 6 Wochen Sportpause. Ach, das ist Gott, ja keine Option. Also das ist ja keine Option. Das funktioniert ja nicht. So, also klar funktioniert das, aber das ist ja nicht das, was man will. Und an und für sich ist das oft auch nicht das, was das Problem behebt und auch nicht das, was das Beste wäre. Das ist dann das Beste, was derjenige empfehlen kann, weil halt für das spezifische Thema halt nicht ausgebildet ist. Und das ist ja gar nicht schlimm. Ich finde es nur schlimm, wenn man dann eine Empfehlung gibt, wie 6 Wochen Pause zu machen, anstatt zu sagen, ich bin dafür halt gerade der falsche Ansprechpartner. Genau. Weil es gibt auf jeden Fall einen richtigen Ansprechpartner dafür.
Ja. Mich interessiert noch das Thema Übertraining. Das haben wir ja so ein bisschen gestreift am Anfang, als du auch über Red S geredet hast. Gibt es Blutwerte, die uns relativ zuverlässig anzeigen können, ob wir uns im Übertraining befinden?
Also theoretisch ja. Es gibt jetzt nicht so diesen Übertrainingswert, den ich irgendwie messen kann. Auch da ist wieder am Ende natürlich, also wenn wir vom Kontext ausgehen, dass jemand 9-mal die Woche Sport macht und einfach, ich habe im Buch auf einer Seite steht, es gibt nicht zu viel Training, es gibt nur zu wenig Regeneration. Also theoretisch gesehen gibt's Übertraining nicht so richtig. Es gibt Übertraining bei zu wenig Erholung. So, das gibt's natürlich. Und da muss man sagen, sind halt alle Dinge, die am Ende mit Erholung, mit Regeneration zu tun haben, die werden dann auffällig. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich ein Problem bekommen in meinem hormonellen System. Meine Hormone rund um Testosteron, Cortisol und Co. werden nicht, adäquat genug produziert, sprich Testosteron geht runter, Cortisol geht wahrscheinlich initial hoch. Wenn ich das zu lange mache, wird auch Cortisol irgendwann wahrscheinlich runtergehen. Meine ganzen Östrogene, meine Progesterone werden auch runtergehen, weil mein System nicht hinterherkommt. Und man muss sich immer bedenken, unser Körper funktioniert über Lösungsstrategien. So, das bedeutet, wir haben verschiedene Schlafphasen, welche für mentale, welche für körperliche Erholung. Und der Körper, wenn ich ihm zu wenig Erholung gebe für die Belastung, die ich habe, wird der Körper immer in Prioritäten einteilen und wird dann Dinge kappen und wird Dinge einfach rausnehmen. Und das ist ein Problem, was wir dann haben, weil dann funktionieren, wenn ich das auf lange Sicht mal, Kurzzeit ist eine Intensivierung des Trainings mit Schlafreduktion und so kein Thema. Wenn ich das aber langfristig beibehalte über Monate, dann verschiebt sich dieses Thema halt in so eine Chronifizierung rein. Und dann bekomme ich eben wirkliche Auswirkungen davon, weil der Körper nicht mehr in diesen Loop reinkommt, sich überhaupt erholen zu können. Und wählt die Lösungsstrategie, der weiß ja nicht, ob ich mich gerade auf irgendwas vorbereite oder ob ich gerade um mein Leben kämpfe gefühlt.
Stimmt.
So, ja? Und deswegen teilt er dann einfach ein. Und dann kappt er halt Funktionen, die jetzt nicht lebensnotwendig sind, aber die uns dabei helfen, in Anführungsstrichen, am Leben zu bleiben mit dieser Belastung gerade. Und das ist sind vor allen Dingen hormonelle Dinge, hängt aber auch davon ab, was verstehen wir jetzt unter dieser mangelnden Regeneration am Ende bei zu viel Training. Das kann ja auch sein, dass ich beispielsweise zu viel trainiere, also ich bin jetzt nur im Übertraining und mangelnde Regeneration wäre jetzt niedrige Kalorienzufuhr. Dann würde ich das sehr wahrscheinlich anfänglich sehen in Mängeln von gewissen Mikronährstoffen, würde das daran sehen, dass mein BMI zum Beispiel runtergeht oder auch sogar besser noch meine Magermasse, die ich messe, langfristig runtergeht. Also im besten Fall habe ich irgendwie einen DEXA-Scan oder eine BIA-Waage oder so, also eine Bioimpedanzwaage, die nicht 100% genau sind, aber 96% Korrelation zum DEXA-Scan zeigen und halt viel billiger und einfacher sind umzusetzen. Also wir würden sehen, dass unsere Muskelmasse wahrscheinlich auch runtergeht langfristig aufgrund des Stressors. Und dann würde ich Sekundäranpassungen im hormonellen System sehen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich anfänglich Mikronährstoffmängel erkennen können, hängt aber auch von den Mikronährstoffen an. B12 zum Beispiel wahrscheinlich nicht, weil der Speicher hält wahrscheinlich bis zu 2 Jahre, selbst wenn ich gar kein B12 mehr zu mir nehme morgen.
Das ist lang.
Hängt aber natürlich auch wieder vom Ausgangswert ab. Also von daher schwierig zu sagen. Und das ist auch so ein, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich versuche es immer so mit so einem Blitzer zu vergleichen. Weißt du, wenn du in der 30er-Zone bist und du fährst 60 und du fährst durch den Blitzer durch, dann blitzt der dich. Und der sieht, 60 gefahren, Timo kriegt eine Knolle. Der weiß aber ja nicht, ob ich gerade von 100 auf 30 runterbremsen wollte oder ob ich von 30 auf 150 beschleunigt habe. Ist ja ein Riesenunterschied, weil bei dem einen werde ich irgendwie 100 Meter später schneller sein als beim Blitzer und beim anderen werde ich langsamer sein als auf der Höhe des Blitzers.
Ja.
Und deswegen sind so Verlaufswerte, was Blutwerte angeht, super relevant, weil ein Blutbild, was ich messe, ist auch nur ein Momentanwert. Wie einmal der Blitzer löst aus. Der weiß aber nicht, was war davor und was war danach. So, und deswegen brauche ich Verlaufswerte. Gerade wenn ich Sportler und Sportlerinnen habe, möchte ich immer wieder Werte sehen und gucken, wie verhält sich denn was? Weil über die Zeit hinweg gleichen sich natürlich Dinge aus. Das ist so, wenn ich jemanden habe, der möchte abnehmen oder zunehmen, da sage ich ja auch nicht, aber wir vergleichen den Montag mit dem Montag nächster Woche, weil das ist ja immer der erste Tag der Woche. Sondern da sage ich, du misst dich jetzt jeden Tag in der Woche, dann mildest du einen Durchschnitt raus, dann misst du dich wieder oder wiegst dich jeden Tag der nächsten Woche und wir vergleichen diese beiden Durchschnittswerte miteinander, weil wir dann Schwankungen herausrechnen. Je mehr Blutanalysen, je mehr Verläufe ich sehe langfristig, desto mehr kann ich auch adäquat reagieren auf Dinge, die plötzlich auftauchen, wie die Hormonwerte waren vorher immer super und jetzt gehen die irgendwie langsam runter.
Mhm.
Dann sehe ich ja, dass ich da eine Veränderung habe. Wenn ich aber jetzt nur einmal messe, dann weiß ich ja nicht, waren die Hormonwerte vielleicht immer schon so niedrig. Und das ist ein Thema, wo halt Medizin ist was Individuelles. Und ich kann halt nicht jeden über einen Kamm scheren und sagen, oh, Hormonwerte sind immer so, Omega-3 ist immer so. Ja, ja. Das ist schon individuell unterschiedlich.
Ja.
Und deswegen wäre es halt gut zu wissen, wie verhält sich etwas im Laufe des Lebens. Ist jetzt aber auch nicht, man muss jetzt nicht hören und sagen, so, hey, man kann keine Aussage treffen, wenn man ein Blutbild sieht. So ist es jetzt auch nicht. Aber ich würde zum Beispiel keine spezifische Therapie mit Nebenwirkungspotenzial einleiten, wenn ich nur einmal Blut gemessen habe. Weil so stellt man halt in der Medizin auch keine Diagnosen. Ich messe auch nicht einmal den Blutdruck und sehe, der ist erhöht und sage dann, oh, der hat Bluthochdruck. Ja, vielleicht hat er gerade Sport gemacht oder ist gerade in die 16. Etage gelaufen. So, ja. Und deswegen, ich brauche schon immer mehr Werte, um was aussagen zu können. Und das ist gerade so bei Übertraining natürlich ein sehr relevanter Punkt. Aber wenn man wirklich, wenn man jetzt, man hört das und sagt so, okay, ich würde aber gerne wissen, ich habe irgendwie Probleme in meinem System, denke ich zumindest, und ich will wissen, ob ich mich irgendwie im Übertraining befinde, ist es, wie gesagt, ein Verhältnis zwischen Regeneration und Training. Ich würde auf jeden Fall gucken, wie verhält sich das Körpergewicht. Ich würde mir die Makronährstoffverteilung, was den Intake an Nutrition angeht, würde ich mir angucken. Und ich würde mir auf jeden Fall, wenn ich ins Blutbild schauen würde, würde ich auch sowas gucken wie Mikronährstoffe, Eisen, Magnesium, Selen und Co. Und ich würde auf jeden Fall in die hormonelle Achse gucken, vor allen Dingen Testosteron, Estradiol, Progesteron. Und ich würde auf jeden Fall mir auch die Schilddrüsenhormone anschauen.
Okay, ja, das ist ja schon mal eine super Antwort. Ne? Also gerade für Leute, die vielleicht denken, sie könnten im Übertraining sein, haben ja jetzt schon mal eine gute Antwort bekommen. Ich würde gerne noch ein paar Worte über vielleicht Ernährung verlieren wollen, weil wir haben jetzt vorhin ein bisschen über Supplements gesprochen. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen auch weggeht von den Supplements, ist natürlich jetzt eine sehr pauschale Frage, aber gibt es Ernährungstipps oder Strategien, gerade vielleicht für AusdauersportlerInnen, die unsere Blutwerte so ein bisschen optimieren können oder die bestimmte, besonders häufig im Mangel sich befindende Blutwerte optimieren können, ohne dass man vielleicht auch schon einen Test gemacht hat?
Ja, die Frage ist, ob wir Blutwerte optimieren sollten. Das ist, glaube ich, so eine Grundfrage. Weil also ich würde keine Blutwerte optimieren, sondern ich würde halt versuchen, Blutwerte als Fenster in ein Haus irgendwie eher zu sehen. Und je nachdem, was ich messe, kann ich halt in unterschiedliche Räume reingucken. Und klar kann es mal Sinn ergeben, das Fenster irgendwie sauber zu machen, wenn das total verdreckt ist. Aber ich würde jetzt halt nicht sagen, es ist besser, halt 20 Fenster in einem Raum zu haben irgendwie. So. Ja. Deswegen Blutwert zu optimieren. Ich glaube, das Wording ist für Leute am Ende so, ja, ich optimiere jetzt meine Blutwerte. Nee, das mache ich eigentlich nicht, sondern ich will ja versuchen, über Blutwerte herauszufinden, ob ich irgendwelche Dinge im Lifestyle optimieren kann, die sich dann auf den Blutwert auswirken.
Stimmt.
Also ich glaube, wenn man sich das aus der Erfahrung anschaut, hängt jetzt natürlich davon ab, wie die Vorbildung von den Leuten auch ist, die dann da Leistungssport oder Sport betreiben. Der Erfahrung nach, was wir häufig sehen, ist, dass die Kalorienaufnahme tatsächlich einfach zu niedrig ist. Also, dass die Leute einfach zu wenig essen, ist tendenziell bei Frauen häufiger. Wir haben natürlich heutzutage durch Social Media irgendwie so ein Idealbild der Erscheinung, die wahrscheinlich aber gar nicht dem optimalen Leistungserscheinungsbild entsprechen würde. Je nachdem, wo man natürlich jetzt hinschaut. Und da sehen wir, dass Frauen häufig einfach zu wenig Kalorien zu sich nehmen. Und wenn sie genügend Kalorien zu sich nehmen, häufig tatsächlich auch dann nicht alle Makronährstoffe zu sich nehmen. Das bedeutet so typisch, ja, Frühstück wird darauf verzichtet, weil man will ja auch gleichzeitig irgendwie auch in Form kommen und niedriges Gewicht ist relevant. Mittags gibt's irgendwie Salat mit irgendwie Fleisch, abends gibt's Quark mit Beeren und so. Fragt man sich, also Fett ist halt ein relevanter Makronährstoff, den man auch zu sich nehmen sollte. Wahrscheinlich so 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist relevant, wenn man das auch aus sportwissenschaftlicher Sicht sich anschaut. Eiweiß ja irgendwas so um die 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, auch sehr relevant. Wenn man die Daten schaut, ist das irgendwo so zwischen 1,2 und 1,8 sehr wahrscheinlich. Auch so von Sportart zu Sportart wieder ein bisschen unterschiedlich. Auch da würde ich sagen, dass die Ausdauersportler per se häufig zu wenig Eiweiß zu sich nehmen und mehr auf Kohlenhydrate setzen, was natürlich auch relevant und wichtig ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch super viele, die an Kohlenhydraten total sparen und viel zu wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen, was im Ausdauersport natürlich ein absolutes No-Go ist. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jede sportliche Einheit, die ich mache, passt jetzt aber natürlich nur zu mir, jede sportliche Einheit, die ich mache, die über eine Stunde hinausgeht, füge ich Nutrition während des Trainings von 60 Gramm Kohlenhydraten hinzu. So. Mhm. Und das ist was, was mir zum Beispiel mega krass geholfen hat, auch fürs Thema Gewichtsabnahme, weil mein Körper einfach deutlich weniger Stress am Ende auch empfindet. Mhm. Und also ein total relevanter Faktor auch für Fettoxidierung und Co. Gehen wir jetzt nicht zu tief rein, weil das dauert jetzt dann wahrscheinlich nochmal 2 Stunden. Aber ich glaube, das sind wahrscheinlich so die relevantesten Faktoren. Klar, wenn es so kurz auf den Wettkampf zugeht, kommt so dieses Ballaststoffthema, aber das ist dann schon sehr, sehr, sehr spezifisch, dass man nicht zu viele Ballaststoffe vor dem Wettkampf und Co. zu sich nimmt. Wobei auch, das sind so die 2% am Ende vielleicht. Und die Leute sind halt ganz oft so in diesen spezifischen Dingen unterwegs, aber machen die Basics halt gar nicht, die eigentlich für jedermann gelten, wie diese gute Makronährstoffverteilung, die ich gerade gesagt habe, irgendwie mal locker 3-4 Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen, je nach Körpergewicht, und dass man auch genügend Obst und Gemüse zu sich nimmt. Auch da ist so 5 a day, ist also dieses Standardding, was man irgendwie empfiehlt. Schaut man dann in die nationalen Verzehrstudien rein, sieht man, der Otto Normalbürger in Deutschland isst 120 Gramm Gemüse. Das ist nicht mal eine Paprika. Ja, so. Ja, also das ist, ich habe so ein Experiment mit einem YouTuber gemacht, der hat einen Monat lang Döner gegessen, jeden Tag, 3-mal, nur Döner.
Krass.
Und das, der wollte halt Blutwerte vorher und danach machen. Und das Spannende war, als ich habe ihm dann gesagt, er soll bitte einen Döner mal auseinandernehmen und mal genau wiegen, wie viel von was da drin ist. Und du wirst es nicht glauben, aber in einem Döner ist so, also war jetzt natürlich nur für diesen einen Dönerladen da, natürlich kann man das natürlich nur zur Rate ziehen, aber in jedem Döner ist so viel Gemüse drin, wie der Otto-Normalverbraucher über den Tag verteilt ist.
Das ist krass.
Das bedeutet, wenn du 3 Döner isst, dann isst du eigentlich 3-mal so viel Gemüse wie der Normalo in Deutschland. Das ist schon absurd. Ja?
Ja.
Und da muss man halt klar sagen, das sind so Basics, die sollten halt natürlich für jeden Sportler, für jeden Menschen, der irgendwie Performance und Leistungsoptimierung im Sinne hat, sollten die natürlich als erstes kommen. Die sind zwar unsexy und nicht spezifisch auf Sportbezug, aber die sind von der Relevanz, wie die Auswirkung auf den Körper ist, viel, viel, viel relevanter, als wenn ich jetzt gucke, ob ich Beta-Alanin nehme, um dadurch die Laktatkurve ein bisschen hinauszuzögern und weniger schnell zu übersäuern und dadurch länger, schneller laufen zu können, so übertrieben gesagt. Das ist halt viel unrelevanter, als diese Basics in mein System zu führen. Und das ist aber das, was häufig im Alltag einfach nicht gemacht wird, weil die Leute suchen so, ich habe früher, wenn ich ganz früh, als ich angefangen habe zu trainieren, und da hast du irgendwie so ein Video von Arnold Schwarzenegger, oder ich war mit meinem Bruder in Venice Beach, in so dem bekanntesten Fitnessstudio in L.A. Und wir haben Arnold Schwarzenegger dann gesehen, wie der trainiert, das ist jetzt 15 Jahre her.
Ja.
Und das war so unser Tag, wir haben so gedacht, oh mein Gott. Und wir sind danach hingegangen und haben fast alle Übungen in unserem Trainingsplan ersetzt durch die, die wir gesehen haben, dass er sie gemacht hat. Das ist natürlich komplett absurd, weil du weißt ja gar nicht, ob der die Übungen nicht vielleicht gerade zum ersten Mal gemacht hat, ob der die letzten 20 Jahre andere Sachen gemacht hat. Aber du siehst etwas und denkst, boah, Jan Frodeno ist mega erfolgreich mit 1, 2 Sachen, deswegen muss ich diese 2 Sachen auch machen, um erfolgreich zu werden. Das ist natürlich oft Quatsch. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Basic-Dinge als erstes zu machen und dann spezifischer zu werden, weil das eben am allermeisten bringt am Ende auch.
Ja, finde ich, da hast du sehr, sehr wahre Worte gesprochen. Das sieht man leider immer wieder, dass die Leute sich dann Tipps von Profis versuchen rauszunehmen, ohne vielleicht auf den Rest zu gucken. Und ich finde, eigentlich ist so die Devise Go Basic ziemlich gut, weil man gerade da am meisten dann am Ende wirklich optimieren kann. Im Lifestyle, auch im Alltag, in der Ernährung halt auch, ne? Wie du schon gesagt hast, es kommt meistens dann wirklich auch auf die grundlegenden Dinge an, die man dann nicht aus dem Auge verlieren sollte, bevor man sich dann die ganz, ganz kleinen Feintuning-Mikro Nährstoff oder so anguckt. Ja.
Safe.
Ja. Okay, vielleicht nochmal zum Abschluss, damit die Leute vielleicht sich so ein kleines Fazit mitnehmen können. Welche vielleicht 3 bis 5 Blutwerte nochmal abschließend würdest du LäuferInnen ans Herz legen, die sie vielleicht regelmäßig checken sollten?
Ja, also wenn ich mich so auf 3 bis 5 beschränken soll, würde ich auf jeden Fall ganz vorne das Hämoglobin mitmessen. Ich würde das Ferritin als Korrelat für den Eisenspeicher mitmessen. Ich würde auf jeden Fall die Schilddrüsenhormone TSH, FT3 und FT4 messen. Die zähle ich jetzt mal als einen Wert einfach. Die sollte man nämlich eigentlich nie voneinander trennen. Ich würde mir den Omega-3-Index auf jeden Fall anschauen und ich würde in meiner hormonellen Achse, vor allem als Läuferin, also als Frau, würde ich auf jeden Fall in der hormonellen Achse arbeiten. Sprich, ich würde Estradiol, Progesteron, Gesamttestosteron und das SHBG messen, diese 4. Ganz wichtig bei dem letzten, also bei diesem Hormonkorrelat dazu zu sagen, ist ganz wichtig, wann man das misst. Das bloß nicht irgendwann im Laufe des Zykluses messen, also als Frau. Wichtig, dass man das so 19. bis 21. Zyklustag macht, sprich ungefähr 19, 20 Tage nach dem ersten Tag der Blutung. Natürlich wichtig, dass man dann eine Blutung hat, wenn man keine Blutung hat, und das ist ja bei Sportlerinnen auch nicht so selten, muss man sagen, dann ist es theoretisch natürlich egal, wobei dann weiß ich ja, dass ich auf jeden Fall ein Problem in meinem hormonellen System habe. Dann kann ich natürlich trotzdem messen, sollte mir aber dann natürlich trotzdem Gedanken über Untergewicht und andere Dinge natürlich machen, wobei es jetzt nicht bedeutet, dass Untergewicht immer irgendwie der relevanteste Faktor ist. Und wenn ich die Pille nehme, dann, ob das jetzt die sinnvollste Idee bei Sportlerinnen ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dann brauche ich die Hormone natürlich nicht zu messen, weil dann messe ich halt keine Hormone, sondern dann messe ich halt theoretisch Derivate, die aus der Pille irgendwo kommen.
Ja, okay. Und vielleicht nochmal auch ein Tipp, wo würdest du sagen, sollten Leute dann vielleicht als erste Anlaufstelle hin? Sollte man dann vielleicht eher auch zur zur Sportärztin statt zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen, wenn es auch gerade die erste Messung ist, die so konkret ein paar Blutwerte zutage fördern soll?
Jetzt bringst du mich aus in die Bredouille. Zwei Sätze zu dieser ärztlichen Zusatzbezeichnung Sportmedizin. Das ist,
lassen
wir das mal so stehen. Das hat wenig, am Ende hängt natürlich davon ab, wo man es macht, aber das hat mit Diagnostik und Co., also kannst du mal 100 Sportmediziner fragen, davon hören wahrscheinlich 99,9% das erste Mal von Red S. Und auch da wird nicht über in den seltensten Fällen über Diagnostik und Co. gesprochen. Hängt, wie gesagt, von der Sportmedizin Fortbildung ab, aber das ist auf jeden Fall kein Garant dafür, dass jemand damit vernünftig arbeitet. Kann aber natürlich theoretisch sein. Was ich machen würde, wir haben zum Beispiel bei uns auf der Homepage, auf der Medletics Academy Seite einen Therapeutenfinder. Also da kann man gucken, wen haben wir ausgebildet, mit wem kann man da arbeiten. Grundsätzlich, was man aber sonst auch meiner Ansicht nach machen kann, man googelt einfach seine Postleitzahl und gibt dann freies Labor ein. Das sind die Labore, wo die meisten Ärzte dann ihre Blutproben hinschicken. Da kann man einfach hingehen und sagen, hier, ich will diese 5 oder 10 Werte bestimmen. In der Liste, dann nehmen die ein Blut ab, man kriegt die Werte und dann sucht man sich jemanden, mit dem man das online auswertet.
Okay.
Das muss ja nicht zwangsläufig immer ein Arzt sein, wobei ehrlicherweise gibt es heutzutage auch echt viele Ärzte, die im sportmedizinischen guten Bereich wirklich unterwegs sind aber in den seltensten Fällen Leute, die dann irgendwie Praxen haben, sondern Leute, die dann Ironman Coaching machen, die dann andere Leute betreuen. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ich habe gerade eben schon mal Timo Tekolf gesagt. Timo Tekolf ist Coach bei uns, hat aber ein Studio in Köln. Ganz vorne mit dabei Dr. Golo Röhrken, guter Freund von mir auch. Da kommt
den
jetzt,
hatten wir auch schon mal im Podcast.
Den hast du auch schon mal. Ja, perfekt, ja. Super. Wen ich auch sehr empfehlen kann, ist Philipp Seib. Das ist der Mann von Laura Philipp.
Den hatten wir auch schon mal im Podcast.
Hast du auch schon einen Podcast gehabt? Genau, mit Philipp habe ich auch schon lange zusammengearbeitet. Der hat mich auf den Triathlon damals vorbereitet. Es gibt echt viele Leute, mit denen man da arbeiten kann. Und ich würde mir wahrscheinlich eher so jemanden suchen, als in eine Praxis zu gehen. Also Allgemeinmedizin brauchst du da gar nicht hinzugehen. Da bist du einfach völlig falsch. Das ist der Mercedes-Händler und du willst ein BMW. Ja. Das funktioniert halt nicht.
Ja, okay. Super, dann würde ich sagen, an dieser Stelle sind wir durch mit dieser Folge. Ich konnte mir super viele Impulse mitnehmen. Sehr, sehr spannender Einblick in ein sehr großes Thema. Wahrscheinlich hätten wir noch ewig weitersprechen können. Aber ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und dein Know-how heute. Schön, dass du da warst, Timo.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mitgeben. Und ich glaube, man konnte sich wahrscheinlich viele, viele Sachen rausschreiben. Aber du wirst sicher ein paar Sachen verlinken, wo man irgendwie Sachen von uns sonst noch lesen kann. Gibt es ganz, ganz viele Dinge, mit denen wir uns versuchen zu beschäftigen. Ist immer ein sehr individuelles Thema. Ich glaube, wenn man da tiefer einsteigen möchte, ist es einfach ein relevanter Punkt, dass man da wirklich ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sich irgendwie vernünftig ausbildet, ob das jetzt bei uns ist oder woanders, darum geht's gar nicht, sondern dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, wir haben heutzutage so das Problem, dass es halt alle Informationen überall gibt, man aber halt überhaupt nicht weiß, welche davon sind jetzt sinngemäß und welche nicht. Jeder kann ja heutzutage alles erzählen, was er oder sie will. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn man das irgendwie seriously betreiben will, dass man sich da vernünftig weiterbildet und ansonsten ganz viele Podcasts zu dem Thema hört, weil auch daraus kann man ultra viel Wissen sammeln und dass man da einfach dranbleibt und an sich arbeitet.
Voll, ja. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, das Schöne ist ja, du machst selber auch Aufklärungscontent. Willst du da mal noch ein paar Links droppen oder ein paar Orte, wo Leute dich dann online finden können? Da gibt's ja zum Glück recht viel Auswahl.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt's ein bisschen Auswahl. Ja. Also ich glaube, man kann einfach meinen Namen googeln, das ist immer sehr einfach. Weil der so merkwürdig geschrieben ist, findet man wenig andere Menschen dazu. Also Timo Osterhaus, Timo ist aber so mit TH und IEMO geschrieben tatsächlich. Ja. Ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben, vor 2 Jahren, der Blutwertecode. wenn man sich weiterbilden will, schaut man sich mal die Medletics Academy an. Das ist die Akademie, wo wir medizinisch und athletische Themen miteinander verknüpfen und über ganzheitliche Gesundheit sprechen und da Trainer, Therapeuten und Therapeutinnen ausbilden. Zu ganzheitlichen Coaches oder ganzheitlichen Therapeuten gibt es auch verschiedene Ausbildungen, von ganzheitlichen Ausbildungen zum Thema Health Coaching oder auch zum Thema individuelle Diagnostik und Nährstofftherapie für Therapeuten und Co. Also gibt da sehr viele Dinge. Kommt in den nächsten Monaten auch wieder mehr für Endkunden. Wenn man sich aber bei Endkunden Dinge neben dem Buch anschauen möchte, dann mal bei Instagram schauen. Da ist super, super viel von uns. Ich habe auch einen Podcast, der jetzt nach meinem Umzug wieder regelmäßig anfängt.
Top.
Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel auch bei YouTube und Co. Also wirklich einfach mal den Namen eingeben. Da findet man eigentlich sehr viel und kann sich Tage bis Wochen wahrscheinlich damit beschäftigen.
Fantastisch. Die Links kommen natürlich wie immer in die Folgenbeschreibung dieser Folge. Also danke nochmal dir, Timo, und danke euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören bis ganz zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Abo da oder schreibt uns Feedback in die Kommentare bei Spotify oder YouTube. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.